Stellen Sie sich vor, Sie bekommen eines Tages Besuch, ja, und jemand verrät Ihnen, dass Sie gar nicht der sind, für den Sie sich halten. Ihre Herkunft, Ihr Name, alles falsch, alles Teil einer Verwechslung. Genauso ging es diese Woche Millionen von Wassermelonen in aller Welt. Die mussten in der Zeitung lesen, dass ihr Ursprung gar nicht in Südafrika ist und noch schlimmere Dinge. Entdeckt haben das Botaniker der Uni München, Professorin Susanne Renner und ihr Mitarbeiter Guillaume Rodicki. Frau Renner, guten Tag.
Guten Tag.
Nicht DNA-Tests brachten die Wahrheit über die Wassermelone an den Tag, sondern die erneute Untersuchung eines Typusexemplars. Was ist denn bitte schon ein Typusexemplar?
Ein Typusexemplar ist die getrocknete Pflanze oder das aufgespießte Insekt, das jemand einem Wissenschaftler vor der Nase war, der es beschrieben hat und benannt hat.
Das ist dann in diesem Fall wahrscheinlich ein ziemlich altes Typusexemplar gewesen.
Herr Karkowski, ich muss Sie leider jetzt schon berichtigen.
Es war doch ein DNA-Test.
Ja, genau. Es ist eine Kombi von uralter, getrockneter Pflanze und DNA.
Ja, ich habe gedacht, irgendwann geht vielleicht doch mal was ohne DNA, aber in diesem Fall also auch nicht.
In diesem Fall echt nicht.
Also 1773 hat ein schwedischer Naturforscher, der den Namen Karl Thunberg trug, in der Nähe von Kapstadt eine Pflanze gefunden, hat Blätter getrocknet und aufgeklebt. Ja. Und was hat der für einen Namen gegeben?
Die wollige Wassermelone, also Citrullus lanatus. Und mit diesem Wort lanatus, wollig, wollte er darauf anspielen, dass die jungen Früchte so ganz dicht behaart waren. Das konnte er auch gut sehen, aber er konnte keine Früchte trocknen, weil die waren zu groß und zu sperrig wahrscheinlich. Und man muss sich auch vorstellen, dass Papier Mangelware war.
Dann hat er also quasi die Blätter mitgebracht. Zur Beschreibung, hat dann drauf dran geschrieben, wollige Wassermelone. Ja. Und da muss irgendwann irgendwas schiefgegangen sein.
Naja, also er ist erstmal weitergefahren. Er war 2 Jahre in Südafrika, dann ist er nach Japan weitergefahren, dann nach Sri Lanka, nach Ceylon. Also er ist viele Jahre später nach Schweden zurückgekommen. Und dieses Exemplar, dieses getrocknete und andere, die waren inzwischen schon auf dem Schiff zurück nach Uppsala gelangt und sind da bis heute im Herbar. Also ihm kann man eigentlich keinen Vorwurf machen. Er hat das völlig richtig getrocknet, Namen dran geschrieben. Für ihn war das erledigt. Er selber wusste ja auch, dass es keine Wassermelone war. Er hat es ja lebend gesehen.
Aber warum hat er es denn dann wollige Wassermelone genannt?
Naja, wegen der wolligen Früchte.
Ja.
Verstehst du? Also er hat gesagt, er konnte ohne Zweifel sehen, das kann man nicht essen. Die Frucht ist ganz, ganz, ganz bitter. Die sieht so ähnlich aus wie die Wassermelone, ist aber dicht behaart im jungen Zustand. Also er hat eigentlich gar keinen Fehler gemacht.
Okay.
Und er war auch Schüler von Linnaeus. Und Linnaeus hatte ja die essbare Wassermelone schon beschrieben. Die kannte er auch.
Also die wir heute kennen.
Ja.
Die heißt dann einfach nur Citrullus ohne Lanatus, oder?
Die hat einen anderen Namen. Also der Linnaeus, der hatte sie genannt Cucurbita citrullus.
Ja, das werden wir uns so schnell nicht merken können. Aber
nee, das kann sich keiner merken. Der hatte ihr, wie stand ihm ja auch zu, einen Namen als sich ausgedacht, ja.
Also lange Zeit gab es quasi zwei verschiedene Früchte. Ja. Die eine die wollige Wassermelone, die andere diejenige,
normale
die wir kennen. Genau. Und dann ist ein Missgeschick passiert.
Genau, in den 30er Jahren, ganz genau 1930, ist das Missgeschick passiert, das seither alle immer nur abgeschrieben haben voneinander. Hat ein amerikanischer Botaniker, ein sehr berühmter, der in Cornell gearbeitet hat, der hat die zwei Namen zusammengeschmissen. Die essbare von Linnaeus und die bittere aus Südafrika hat er zusammengeworfen. Und selbst dem kann man keinen großen Vorwurf machen, denn wenn du bloß die getrockneten Blätter gesehen hast, da kannst du praktisch nicht unterscheiden.
Und der hat sich gedacht, okay, gut, das sind ja hier, die sehen ja beide gleich aus,
ja, genau.
Also wird es wohl die gleiche Pflanze sein.
Ja, man muss auch denken, das war ja vom Computer, der konnte sich nicht Bilder schicken lassen, wie ich. Ich kann mir aus Uppsala ein Bild schicken lassen und aus JWD, das gab es ja damals nicht.
Und wann haben Sie jetzt angefangen zu denken, na, irgendwas kann da nicht stimmen?
Im letzten Jahr. Also eigentlich, na, seit 2012, 2013 habe ich gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein, weil die Wassermelone, das leuchtet auch dem Laien ein, ist unwahrscheinlich, dass die in der Namib-Wüste und Kalahari-Wüste und so, also dass da eine so wasserverlangende Pflanze entsteht, das war das eine Problem. Es gibt auch dort natürlich Früchte, die Wasser enthalten, aber so was Wasserhaltiges. Und das zweite war, man weiß von keiner menschlichen frühen Hochkultur in Südafrika. Also wer das domestiziert haben sollte, war immer unklar.
Also die Wassermelone war schon immer etwas vom Menschen kultiviertes, ja?
naja, vor 6.000 oder 7.000 Jahren, so schätzt man, ist die kultiviert worden. Aber da gab es keine menschliche Hochkultur in Südafrika, im Ganges-Delta, in Mesopotamien, eben bei den Mayas. Ja, da weiß man ja, dass da früher landwirtschaftliche Hochkulturen waren. Aber nicht in Südafrika.
So, da haben Sie sich also gesagt, das kann nicht sein, dass diese Frucht tatsächlich aus Südafrika stammt. Ne? Yes. Und haben dann was gemacht?
Dann haben wir von dem uralten Stück da in Uppsala aus dem Herbar, ganz kleines Stück, so 2 Millimeter Stückchen von dem Blatt, uns schicken lassen. Gott sei Dank durften wir das und haben das sequenziert. Und da stellte sich raus, dass das eben nicht unsere rote essbare Wassermelone ist, sondern eine Verwandte von einer anderen Kalahari-Melone.
Was machen wir denn jetzt damit? Müssen wir unsere Wassermelonen umbenennen?
Ja, das ist das Problem, Herr Karkowski. Nach den Regeln der Benennung gilt immer der erste Name. Und deshalb müssten wir eigentlich die Wassermelone umbenennen. Weil das, Citrullus lanatus, die wollige, ist nicht unsere essbare Wassermelone. Aber jetzt haben schon tausende von Publikationen diesen falschen Namen benutzt seit 1930, wirklich etwa 3000. Und deshalb, also ich denke, dass man vielleicht die normalen Regeln der Priorität, so heißt das, ne, immer, dass der erste Name gilt, dass man die hier mal zur Seite setzt und sozusagen mit dem falschen Namen weitermacht.
Glauben Sie denn, das ist jetzt so ein Einzelfall oder könnte es sein, dass noch viel öfter solche Verwechslungen stattgefunden haben? Öfter. Werden wir vielleicht durch die neue DNA-Technik demnächst entdecken, dass die Erdbeere gar keine Beere ist, dafür aber die Tomate?
Also bei Erdbeere hat man, Fragaria, hat man auch ganz viele Fehler entdeckt. Bei der Tomate jetzt nicht so sehr. Ich kann jetzt da nicht hier. Also im Prinzip ist die Antwort ja. Man wird durch die Möglichkeit, die wir haben, DNA zu sequenzieren, aus diesen uralten Sammlungsexemplaren noch viele Fehler aufdecken.
Dann kann ich nur alle Profihörer und Rinnen dazu auffordern, geht auf den Markt heute, kauft Wassermelonen, tröstet die armen Dinger, die gerade ihren Namen verloren haben und ihre Herkunft. Und diese Frau ist schuld daran. Hier, Botanikerin an der Uni München, Professorin Susanne Renner. Frau Renner, herzlichen Dank, schönes Wochenende.
Danke, Herr Karkowski.
Tschüss. Ciao.